Eine Frage gleich an den Dozent Feichtinger aus dem Auditorium. Wenn die bei einer klinischen Lutealphasendefizienz ist eine Progesterongabe da indiziert? Puh.
Also, sagen wir so, im Rahmen der natürlichen Konzeption schaut es mit der Studienlage relativ schlecht aus diesbezüglich. In der Praxis würde ich es natürlich machen und schauen, dass ich innerhalb von ein paar Monaten, wenn die Frau entsprechend jung ist, wenn die Eierstockreserve entsprechend halbwegs gut ist, und wenn ich vor allem auch sicher bin, dass es eine klinische Lutealphaseninsuffizienz ist und nicht einfach ein kurzer Zyklus, weil ein kurzer Zyklus kann ja auch aufgrund einer kurzen Follikelphase mit einer völlig normalen Lutealphase vorliegen, was wir häufig sehen bei Frauen mit besonders niedrigen Eierstockreservewerten. Aber wenn ich mir sicher bin, dass eine klinische Lutealphaseninsuffizienz ist, würde ich schon auch Progesteron geben. Wahrscheinlich in dem Fall einmal mit einem Duphaston anfangen und schauen, ob ich das entsprechend stabilisieren kann und wenn nicht, dann mit Arefarm vaginal arbeiten.
Wunderbar. Gibt es eine zweite Frage sozusagen aus dem Internet? Wie lange nach Pilleneinnahme oder nach Beendigung des Rauchens kann das AMH erniedrigt bleiben? Auch das ist eine gemeine Frage.
Das ist eine gemeine Frage, ja. Ich meine, wie lange tatsächlich das Rauchen und die Pille das AMH langfristig beeinträchtigen, also 3 bis 6 Monate würde ich einer Patientin schon geben. Alles darüber hinaus wird sich ein Antimüllhormon dann auch nicht mehr erholen. Natürlich hat auch das Rauchen, muss man sagen, auch eine langfristige negative Auswirkung auf die Eierstockreserve und kann auch bis ans Lebensende oder bis ans reproduktive Lebensende eine negative Auswirkung selbst wenn die Patientin dann schon aufgehört hat.
Okay. Wir haben aus dem Auditorium eine Frage.
Zuerst mein Name, ich heiße Dr. Iltilbi. Ich betreibe eine Kassenpraxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Wien 20. Und ich mache seit einigen Jahren, mehr als ein Jahrzehnt, 2 Jahrzehnte, konservative Kinderwunschtherapien. Mit gutem Erfolg. Dem lieben Gott zu danken. Dr. Feichtinger, Sie haben meiner Meinung nach ein viel zu viel Wert auf AMH gesetzt. Ich erlaube mir, Ihnen eine kurze Geschichte zu erzählen. Eine 44-jährige Patientin meiner Ordination. Die Krankengeschichte ist frei. Die Patientin hat mir erlaubt, jedem, der er will, kann ich die Krankengeschichte übermitteln, mit Namen. Sie hat ein Klimakterium praecox seit dem 40. Lebensjahr. Ich habe sie behandelt mit Hormonersatztherapie, T-Sequenz. Einmal hat das Medikament genommen, einmal nicht. Dann ist sie nach Hause geflogen, nach Marokko und ruft mich von dort aus an, Doktor, ich habe ein AMH messen lassen, es war 0. Es war nicht 0,01, ja, oder 0,2, es war ganz einfach 0,0. Bei Labus.at übrigens. Ja, Befund ist auch verfügbar. Ja. Jeder kann das haben. Okay? Nach diesem 0,0 AMH, ja, ich hab selber die Hoffnung verloren, ja. Die Dame ist mit T-Sequenz-Therapie nach Marokko geflogen, habe ein paar Monate dort und ruft mich an, ich habe Bauchschmerzen. Und trotz T-Sequenz bekomme ich die Regel nicht. Gut, mit 45 war sie schwanger, 46 ist das Kind zur Welt gekommen, jetzt ist wahrscheinlich 4 oder 5 Jahre alt. Der Sinn meiner Geschichte ist, Sie haben viel zu viel Wert auf AMH gelegt, ja, und ich möchte den Zuhörer, die Kolleginnen und Kollegen, diese relativieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Zum Kommentar, ich habe zu viel Wert aufs AMH gelegt, das war eben der Titel und das war die Aufgabe, die ich zu erfüllen hatte, deswegen habe ich auch das AMH auch etwas genauer behandelt. Also damit bin ich nur der Vorgabe gefolgt. Ich denke, man muss nur vorsichtig sein, gerade was in der Behandlung von unseren Patientinnen, was die Behandlung unserer Patientinnen betrifft, von Anekdoten auf die Allgemeinheit zu schließen. Und natürlich auch ich hatte Patientinnen, die 45, 46 waren und schwanger geworden sind. Die meisten ab 43, die mit Kinderwunsch gekommen sind, oder ein Großteil, der in diesem Alter gekommen ist, ist leider nicht schwanger geworden. Und wir müssen uns leider am statistischen Mittel irgendwie orientieren, wenn wir unsere Patientinnen beraten. Und natürlich gibt es immer statistische Ausreißer. Und natürlich gibt es auch Patientinnen, die mit einem sehr niedrigen AMH schwanger werden, weil, wie ich gezeigt habe, auch das Antimüllerhormon keine Aussage über die momentane Fertilität gibt. Da gibt uns das Alter viel mehr Aussage. Natürlich bei der Patientin die Kombination aus niedrigem AMH und sehr hohes Alter würde wahrscheinlich jeder Kollege sagen, na, weißt was, das wird nichts mehr mit dem Kinderwunsch. Umso erfreulicher, wenn es trotzdem geklappt hat.
Ich habe eine Frage an Herrn Markreiter, und zwar zu dem negativen Einfluss von SSRIs auf die Spermienqualität. Ist das reversibel, und wie sicher ist man sich, dass die Spermienqualität oder Fruchtbarkeit der Männer nicht eigentlich wegen der Depression quasi sinkt, sondern eben wegen der Medikamente?
Also bezüglich der Reversibilität ist die Studien, die es dazu gibt, zeigen, dass es sehr davon abhängt, wie lang das wirklich eingenommen wurde. Also das Problem dürfte hier ähnlich wie beim Rauchen oder anderen Faktoren sein, dass es wirklich eine fast Dosis- und Dauerproblematik ist. Also je länger das eingenommen wurde, das war auch das, was ich kurz erwähnt habe, dass die eben kurzwirksamen SSRI da in den Studien gezeigt haben, dass es keinen Einfluss gibt. Zum Thema Depression, also das ist tatsächlich die Problematik wirklich von den Medikamenten und nicht von der Depression selber her. Die Depression auf der anderen Seite natürlich kann wiederum auch letztlich über ein paar Umwege die Fruchtbarkeit schon auch beeinflussen, weil das ja meistens auch einhergeht mit einerseits Änderungen jetzt in der Aktivität, andererseits Thematiken zur Ernährung, zur überhaupt generellen Aktivität, was ja letztlich auch wieder dann die Hormonebene beeinflussen kann. Also von der Seite her natürlich gibt es da, sage ich einmal, ein bisschen einen Einfluss, einen möglichen Bias des Ganzen, aber in den Studien wurde das eigentlich wirklich ganz klar den Medikamenten zugeschrieben.
Ich bin Radiologe. Wir haben in unserer Ordination über 9000 HSGs durchgeführt. Warum es manche nicht mehr machen wollen, ist, weil es extrem schlecht bezahlt ist. Also wir haben für die HSG 32 Euro bekommen. Das ist jetzt die Arbeitszeit von der Assistentin ist mindestens eine halbe Stunde, die von der Telefonistin ist mindestens 10 Minuten, und unsere Arbeitszeit auch. Und dann hat man noch genügend Einwegmaterial, das einem nicht bezahlt wird. Also das ist ein Minusgeschäft. Wir haben das trotzdem gemacht, weil wir ein großes Kinderwunschzentrum im Goldenen Kreuz gehabt haben und wir uns verpflichtet gefühlt haben, das trotzdem zu machen. Das Zweite ist, es ist die Untersuchung, bei der man am meisten geklagt wird. Es ist einmal uns eine Kugelzange bei 9000 Patienten, eine Kugelzange ist ausgerissen und sie musste, hat eine Naht gebraucht und hat dann auf Schmerzensgeld geklagt. Wird jeder Gynäkologe sagen, es ist ihm auch schon einmal die Kugelzange ausgerissen. Ne? Jetzt haben wir gerade ein Verfahren laufen, das Kind ist jetzt, sie ist am vierten Tag nach der HSG schwanger geworden, nachdem sie 5 Jahre lang nicht schwanger geworden ist. Das Kind ist jetzt eingeschult worden und kommt in der Schule nicht mit, und es muss die Strahlenexposition gewesen sein. Wir haben also nachgewiesen, unsere Durchleuchtungszeit ist dokumentiert 15 Sekunden gewesen, und wir haben 3 Bilder gemacht mit ganz niedriger Dosis. Also das ist ungefähr ein Drittel der Dosis, wie wenn Sie nach London fliegen, die Strahlenexposition. Wir werden jetzt, also es ist absurd. Ja? Und ich verstehe die Kollegen, dass sie es um diesen Tarif nicht mehr machen wollen. Ja, ich habe es gern gemacht, weil wir immer eine große Erfolgsrate hatten. Viele Frauen sind unmittelbar nach der HSG schwanger geworden. Die HSG hat ihre Vorteile, weil sie morphologisch den Eileiter natürlich besser darstellen können als mit der Heikosi. Wir haben etliche Endometriosen gefunden, die vorher nicht bekannt waren. Also es hat Vor- und Hinterteile natürlich, wie alles in der Medizin, aber der Grund, warum es nicht gemacht wird, ist, weil es einfach ein finanzielles Minus ist.
Vielen Dank fürs Kommentar. Dass es nicht mehr gemacht wird, hätte kein Vorwurf sein sollen. Es war eher ein Bedauern meinerseits. Wir haben ja auch Ihnen viele Patienten immer geschickt und es hat gut funktioniert. Aber es ist natürlich völlig verständlich, wenn es sich nicht rechnet und wenn es nur Aufwand ist, dann macht man es nicht mehr.
Mich würde interessieren, welche Bedeutung Sie der Mobilfunkstrahlung zuschreiben bezüglich Unfruchtbarkeit, weil ja auffällt, dass Sie auch in der Grafik gezeigt haben, dass es seit 10 Jahren eine massive Zunahme gibt. Und wir wissen, dass die Smartphones ungefähr seit da existieren. Es würde mich sehr interessieren, was Sie dazu sagen.
Also ich denke, dass die Mobilfunkstrahlung wahrscheinlich noch spannender ist, oder wenn sie spannend ist, sage ich vorsichtig, im Bereich der männlichen Unfruchtbarkeit. Zur weiblichen Unfruchtbarkeit und Mobilfunkstrahlung wären mir keinerlei Studien bekannt, beziehungsweise keinerlei Studien, die da einen negativen Einfluss belegen würden. Auch bei der männlichen Infertilität war das eine Zeit lang so irgendwie, naja, und die Hosentasche und das Handy in der Nähe, was jetzt auch jetzt keine harten Daten sind, meines Wissens, und ist nichts, worauf man sich jetzt wirklich großartig beziehen kann. Aber bitte, da bist du eher gefragt.
Also meines Wissens gibt es auch keine wirklich klar nachgewiesenen Studien, die das zeigen. Was sich schon zeigt ist, und das ist ein Thema, das uns auch schon letztlich lang verfolgt, ist schon die Thematik, einfach auch der Einfluss potenziell externer auf die Hoden. Also hier wiederum alles, was eben zu Erhöhung der Temperatur führt und dann natürlich halt Handy, wenn das ständig in der Tasche daneben ist, überhaupt durch mögliche Nahfeldstrahlungen etc., kann sicherlich einen Einfluss haben. Ich glaube, da ist auch wieder die Thematik, wie oft ist das wirklich ein Patient, der das ständig in der Hose hat, wo hat, tragt er das am Körper? Also ich glaube, es gibt insgesamt leider Gottes sehr viele Umwelteinflüsse, wo es einfach wahnsinnig schwierig ist, da den Einzelnen rauszunehmen. Das ist auch ein bisschen das Thema von dieser Grafik gewesen, wo einfach allein durch die Nahrungsmitteleinflüsse da wirklich so Disruptoren, endokrine Disruptoren, wenn man da mal wirklich in die Tiefe geht, dann gibt es einfach sehr viel, was man finden würde. Ich glaube, da hat man auf der anderen Seite sehr viel Lobbyismus von anderen Seiten, die da eher das nicht so gut finden.
Ja, Entschuldigung, ich habe kurz Fragen vom Fallbeispiel. Ich habe gesehen, einen Patienten, ungefähr junge Patienten, 20 Jahre, er hat ein Kind. Nachher hat er gemacht Vasektomie. Und nach Vasektomie, komplett Vasektomie. Das bedeutet, also Spermie, null Sperm, weil nach 3 Jahren, er hat noch einmal ein Kind. Wo ist die Probleme her? Gibt es noch einmal Spermatogenesis zum Beispiel oder Inkomplet Vasektomie? Wo ist die Probleme her?
Also wenn ich
Vasektomie und danach genau, her?
Und Vasektomie und danach wieder ein Kind. Also wenn ich die Frage da richtig verstanden habe, also prinzipiell, es gibt tatsächlich Rekanalisationen. Also Rekanalisationen können vorkommen, die können auch zu einem späten Zeitpunkt vorkommen. Das heißt, wenn die Vasektomie durchgeführt wird, dann werden ja die Samenleiter durchtrennt. Und es gibt tatsächlich Fälle, wo es einfach durch verschiedene Prozesse sich hier, es ist fast unglaublich, wenn man so einen Samenleiter mal versucht hat oder wenn man das regelmäßig wieder zusammennäht, kann man es eigentlich fast gar nicht glauben, aber es kommt vor, dass es da wieder eine Rekanalisierung gibt. Das heißt, den Patienten müsste man ganz klar einfach hier dann nochmal ein Spermiogramm machen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Option, dass noch irgendwo Samenzellen nach 3 Jahren vorhanden sind, ist eigentlich fast ausgeschlossen. Also wir können sagen, nach einer Vasektomie ist eigentlich nach 30 bis 50 Ejakulationen sollten sämtliche noch übrigen Samenzellen in den Samenblasen oder dergleichen weg sein. Und die letzte Thematik, die es halt auch da fraglich ist, ist, ob es womöglich einen anderen Vater in dem Setting auch gibt. Also das möchte ich jetzt nicht, wirklich nicht despektierlich meinen, aber wir wissen das aus Studien, dass es einfach, ich weiß nicht, ob du die genauen Zahlen kennst, Michael, aber 5%, 10%, sowas in dem Bereich muss man sehen. Als Anekdote, ich habe auch schon Patienten Kinderwunschpaare gehabt, wo einfach ganz klar ist, die zu mir gekommen sind mit möglichen Abort vor kurzem und jetzt dann eben ein Spermiogramm, wo Azoospermie vorhanden ist und wo einfach ganz klar aufgrund der Gegebenheiten oder dann in der Untersuchung ist, dass dieser Patient keinesfalls irgendwie da der Erzeuger sein hätte können. Also das muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen. Aber wenn es sonst ausgeschlossen ist, Rekanalisierung.
Herr Dozent Feuchtinger, was meinen Sie über die Bestimmung von CDS 56 und 138?
Aus dem Endometrium meinen Sie? Ja. Also zu den Plasmazellen gibt es ein paar ganz gute Studien mittlerweile, dass die eine chronische Endometritis und damit ein Implantationsversagen nachweisen können. Die Killerzellen, da gibt es mittlerweile, die Killerzellen sind so ein Reizwort und jede Patientin kommt mit Nerven blank und sagt, ich habe da Killerzellen und die sind sicher schuld, dass sich da kein Embryo eingenistet hat. Und von den Killerzellen bezogen gibt es jetzt viele, viele Studien, die eigentlich belegt haben, dass die keinen Einfluss haben auf ein wiederholtes Implantationsversagen. Also die Killerzellen ignoriere ich, muss ich ehrlich sagen. Plasmazellen therapiere ich. Auch wenn das nicht ganz, gibt es auch keine harten Daten. Doxycyclin über zwei Wochen.
Ich möchte den Dozent oder Professor Margrethe fragen. Und zwar, ich meine, vielleicht ist das eh allen klar, aber zum Beispiel Testosterongabe bei den Fitness, also bei den Bodybuildern und so, wie beeinflusst das die Fruchtbarkeit oder das Spermiogramm?
Eine sehr gute und wichtige Frage, leider Gottes sehr schlecht. Und das ist eben etwas, das ist leider ein großer Irrglaube, dass exogen zugefügtes Testosteron da einen Vorteil irgendwo in der Fruchtbarkeit haben kann, sondern an sich ist das ein Antikontrazeptivum. Weil das, was passiert ist, dass man ja durch das Testosteron, das man von außen zufügt, dass man ja eben die Gonadenhypophysenachse abschießt unter Anführungszeichen oder einfach unterbricht diesen Feedback-Mechanismus. Das heißt, die Hypophysen bzw. der Hypothalamus erkennt, dass genug Testosteron da ist. Die Gonadotropine werden nicht mehr entsprechend ausgeschüttet. Damit wird weniger LH und weniger FSH produziert und über diese Reduktion werden auch weniger Samenzellen produziert. Also Testosteron bei Kinderwunsch de facto ein fast nie. Es gibt wirklich ganz Ausnahmefälle, die dann wirklich schon sehr diffizile Situationen sind, wenn die Gonadotropine sehr hoch sind, der ein sehr niedriges Testosteron hat, wirklich ein verschwindend niedriges, dass man das dann ganz minimal dosiert, aber das ist wirklich nur in ganz, ganz ausgerissenen Fällen. Generell kann man sagen, wirklich Testosteron definitiv im Zusammenhang mit Kinderwunsch, bitte Hände weg.
Genau. Aber ich meine, dann gibt es halt auch wieder den Schwarzenegger, der hat ja auch mehrere Kinder und hat kein Problem.
Ja, also das wirklich Spannende ist daran, also Nummer eins, es ist so, dass es zum Teil da auch wieder ist, wie lang wird das angewendet und wie sind auch sozusagen diese Zyklen, weil es ist tatsächlich so, dass man natürlich schon auch die Hypophyse wieder stimulieren kann danach. Und es gibt schon auch also Optionen, wie man auch gerade bei Bodybuildern, wenn die das in so Zyklen anwenden, das heißt, wenn die Testosteron nehmen, danach dann wieder versuchen, die Hypophyse zu stimulieren, zum Beispiel mit Clomiphen, also selektiven Östrogenrezeptormodulator oder dergleichen, das wieder ankurbeln können. Gleichzeitig, also prinzipiell wäre es möglich, aber wenn man jetzt nur so generell sagt, Testosteron allein würde ich auch eben niemandem raten, beziehungsweise kann es wirklich negativen Einfluss haben. Und gleichzeitig etwas, was auch immer wieder faszinierend ist, ist oder etwas, was man sagen muss, es gibt Patienten, die eben einfach so fruchtbar sind, auch bei den Männern, die einfach so gute Reserven haben, dass auch wenn die eine Zeit Testosteron nehmen und das wieder absetzen, wo noch immer alles funktioniert. Leider bei vielen Patienten oder bei denen, die ich dann halt oft sehe, hat es nicht funktioniert. Also generell bitte kein Testosteron empfehlen oder den Patienten mitgeben, dass das etwas Negatives für die Fruchtbarkeit ist. Also
für die, die trainieren. Danke.
Genau.
Und dann wollte ich noch den Herrn Dozent Feichtinger fragen. Ich meine, vielleicht ist es auch für alle klar, aber ich habe noch gelernt, dass die Eizellen im Eierstock bei der Geburt angelegt sind. Das ist aber angeblich nicht mehr so.
Doch, das ist noch immer so eigentlich. Also,
ich habe einmal von Israel von irgendeiner Studie gehört, ja. Gut im Radio, dass das angeblich nicht mehr so ist, aber es ist schon noch so.
Also es gibt da immer wieder Studien, die Stammzelle im Eierstock sucht, die Eizellen produziert, die es wahrscheinlich in der Form nicht gibt, wenn man den letzten Studien traut und dass es tatsächlich so ist, dass da einfach eine Reserve aufgebraucht wird. Was mitunter schon gemacht wird, ist, der Eierstock kann unterstützt werden, noch Eizellen zu rekrutieren, die halt in ihm schlummern und zu einer Reife gebracht werden. Aber trotzdem die Hypothese, dass da alles schon quasi im Mutterleib angelegt ist, ist noch immer relativ aktuell, muss man sagen.
Ja, mein Name ist Scheibelhofer, bin Allgemeinmediziner. Meine Frage bezieht sich eigentlich auch auf das DHEA. Erst kürzlich war eine Patientin bei mir, die auch seit über einem Jahr einen unerfüllten Kinderwunsch hat und da sind wir eben auch darauf zu sprechen gekommen. Sie hat einen Laborzettel mit und da war eben das DHEA auf 390 und sie hat gesagt, das ist schon seit Jahren so. Ja, und meine Frage ist, was steckt da dahinter? Ist das auch mit Schuld für eine Kinderlosigkeit?
Man muss sagen, dass wir in der Therapie der ungewollten Kinderlosigkeit jahrelang das DHEA gegeben haben, um den Eierstock in der Follikelproduktion zu unterstützen, weil der Eierstock braucht bis zu einem gewissen Maße Androgene, auch um reife Eizellen hervorzubringen. Das muss man auch ehrlich sagen, die letzten Studien so, dass das DHEA wahrscheinlich nicht so viel bringt, wenn Sie in der Praxis auch mal Patientinnen sehen, die von externen DHEA zuführen und dann irgendwelche astronomisch hohen DHEA-Werte haben, dann ist das deswegen. Kann dann natürlich auch zu Nebenwirkungen wie Wimmel oder Haarwuchs an Stellen, wo man keinen Haarwuchs haben möchte, führen, wo ich dann eher großzügig das DHEA absetzen würde. So jetzt der basal erhöhte endogene DHEA-Wert hat jetzt meiner Meinung nach keinen wesentlichen Einfluss auf den Kinderwunsch und auf die Fertilität.
Ja, und zwar, ich bin noch kurz bei diesen Hormonen gewesen. Ich hatte neulich eine Anamnese gemacht bei jemandem, der eben Bodybuilder ist, Prohormone nimmt, nehme an, das ist irgendwas in die Testosteron-Richtung, und gleichzeitig über Erektionsprobleme geklagt hat und einen Kinderwunsch hatte, das ist jetzt die Rahmenbedingung, und aber gesagt hat, immer wenn er diese Prohormone nimmt, verschwinden seine Erektionsprobleme wieder. Da fühlt er sich quasi potent und wie auch immer, kann wieder Geschlechtsverkehr haben. Jetzt ist sozusagen aus der Perspektive der Fruchtbarkeit, würde man ihm abraten. Und gleichzeitig sozusagen, wenn er diese Hormone absetzt oder nicht mehr nimmt, kriegt er keinen mehr hoch und kann kein Kind mehr zeugen. Was ist sozusagen jetzt die Empfehlung des Urologen? Und dann eine, auch zum Testosteron, eine ganz laborpraktische Frage an Sie, Herr Endler. Wenn jetzt jemand Schichtarbeiter ist, wann nehme ich das Testosteron ab? Nachdem er sozusagen, also kurz vor seiner Schicht, wenn er geschlafen hat, abends oder auch regulär morgens?
Also vielleicht kurz das Thema mit Prohormonen. Also da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, was das Prohormon sein soll, dass der Patient nimmt. Ich glaube, das eigentliche Thema ist das, was wir gesehen haben. Oder früher war die Thematik die, dass, ich weiß noch, einer meiner Lehrer hat immer gesagt, eine Erektionsstörung auf Basis eines Testosteronsmangels hat man erst im Bereich des Kastrationsniveaus. Das war eine lange Zeit eine gängige Lehrmeinung, die aber so nicht stimmt. Also das hat man wirklich lange so gedacht. Das eigentliche Problem ist tatsächlich das, dass wenn ein Patient lange auch nur leicht erniedrigte Testosteronspiegel hat, dass es tatsächlich dazu kommen kann, dass im Endeffekt in den Schwellkörpern vom Penis ein Umbauprozess stattfindet, der dann diese venöse Okklusion nicht mehr ganz funktionieren lässt und es dazu kommt, dass der wirklich echte organische Hormonprobleme hat. Das würde ich aber in dem Fall jetzt einmal nicht glauben, aber kann ich den kennen der Patienten ja nicht. Die Thematik ist eher das, dass ich schon auch Patienten sehe, die zum Beispiel leichte Veränderungen in den Hormonen haben und wenn die hinuntergehen, dass natürlich dann auch das Libido, also die sexuelle Verlangen hinuntergeht und dass man das schon auch immer dann mit der Thematik Erektion sehen muss. Das ist es wirklich jetzt das Organische, dass es gar nicht mehr funktioniert. Das heißt, hat er wirklich keine morgendlichen Erektionen mehr, keine nächtlichen Erektionen, keine spontanen Erektionen oder ist das eigentlich dann gezielt nicht, dass das funktioniert? Und bei dem Patienten ist es tatsächlich so, gerade heute einen Patienten gehabt, der wirklich eine hohe Atrophie hatte und der deshalb Testosteron nehmen muss, der auch wirklich sehr gut am Basis seines Testosteronspiegels und wie gut seine Erektionen und seine Libido sagen, sind eigentlich schon selber sagen kann, wie er in seiner Therapie, wie hoch der Testosteronspiegel ist. Also das gibt schon einen echten Zusammenhang. Die Thematik mit dem Kinderwunsch ist natürlich da eine problematische. Das heißt, da müsste man wirklich dem seine ganze Hormonpalette wissen, weil dem Patienten kann man potenziell, wenn der wirklich das Testosteron einfach definitiv braucht, kann man dann halt überlegen, ob man zum Beispiel parallel etwas fährt. Das heißt, dass er doch zu einem Teil sein Testosteron weiternimmt und man stimuliert. Und vielleicht noch der letzte Gedanke, den ich habe, es gibt gute Daten dazu, die eigentlich auch zeigen, dass im Zusammenhang von unerfülltem Kinderwunsch, dass allein der unerfüllte Kinderwunsch, ich glaube, in bis zu 20% der Patienten über die Zeit zu Erektionsstörungen führt, weil einfach dieser Druck letztlich, dass das immer funktioniert und das Partnerschaftliche einfach auch dann letztlich dazu funktioniert, aber halt führt, dass dann die Sexualität auch nicht mehr so spontan und gut klappt. Also das sind meine Gedanken da jetzt, ohne viel mehr zu den Patienten zu wissen.
Vielen Dank. Bezüglich Testosteronbestimmung. Grundsätzlich würde ich es trotzdem in der Früh abnehmen, idealerweise, wenn er mal ausgeschlafen ist und nicht direkt aus der Schicht kommt. Wir haben gesehen, auch bei den Polizisten, die den Nachtdienst gut vertragen, das sind ja meistens die, die dann länger Schichtarbeit machen, die haben auch völlig normale Testosteronspiegel in der Früh. Eine letzte Frage noch aus dem Internet von den Kollegen vom Webinar, ob es noch weitere Methoden außer dem AMH gibt, nachzuweisen, ob noch Eizellen vorhanden sind.
Naja, ich meine, ob überhaupt noch Eizellen vorhanden sind, ist die einfachste Methode, einmal zu schauen, ob die Frau einen Zyklus hat oder nicht. Das wäre jetzt der klinische Nachweis, ob hier noch Follikel gebildet werden und ob Eizellen vorhanden sind. Ansonsten, wie ich gezeigt habe, der Antralfollikel Count bzw. auch der basale FSH-Wert können uns diesbezüglich helfen. Aber als quantifizierbarste Methode ist sicherlich das AMH hier die Methode der Wahl.
Ich darf noch mal nachfragen bezüglich der SSRI bei Frauen. Gibt es da Ihrer Ansicht nach auch negative Auswirkungen?
Wahrscheinlich ähnlich tricky die Frage wie beim Mann. Und natürlich aufgrund der hohen Belastung haben wir viele Patientinnen, die SSRIs nehmen. Und ich setze sie meinen Patientinnen normalerweise nicht ab, sagen wir es so. Also es gibt ein paar schlechter publizierte Studien, dass es einen Einfluss haben könnte. Aber es gibt jetzt keine gut publizierten Studien, dass es einen Einfluss hat.
Ja, ich würde vorschlagen, wir danken und für Ihre Aufmerksamkeit beenden jetzt mal die Diskussion und die anwesend sind, werden sich jetzt dem gastroenterologischen Teil widmen und auch den Kollegen, die sozusagen aus dem Internet als Webinar das teilgenommen haben. Da darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Herzlichen Dank und schönen Abend.